Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier im Gottesdienstraum und herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen. Mir ist gerade so ein Gedanke durch den Kopf gegangen, den möchte ich kurz weitergeben. Oft verstehen wir die Wege Gottes nicht richtig. Und zwar erwarten wir, dass wenn wir Gott, Jesus Christus, in unser Leben aufnehmen, dass wir dann die ganze Welt, die ganze Menschheit schwimmt ja in diesem Mainstream, in diesem Strom Richtung Verderbnis. Und dann glauben viele, die in die Irre geleitet sind, wenn jetzt Jesus in meinem Herzen ist, dann schwimme ich mit dem Strom ganz oben und ganz vorne. Aber das ist total falsch. Was Gott möchte ist, dass du umkehrst. Buße heißt nämlich Umkehr, dass du im Glauben umkehrst, Buße tust und dass du gegen den Strom schwimmst mit der Kraft Gottes. Und so müssen wir es verstehen, Geschwister. Ja, Gott gibt uns nicht Kraft, mit dem Strom, mit dem Mainstream aller Welt zu schwimmen und dann ganz oben, ganz vorne zu sein. Nein, Gott sagt, dreh dich um, schwimm gegen den Strom. Ja, wir haben heute eine wunderbare Botschaft. Was ist Lobpreis? Lob und Anbetung ist das Thema. Und ich möchte den Gunti dazu bitten, dass er zu mir kommt. Und bevor wir noch beten und ich das Wort dem Gunti übergebe, möchte ich folgende Schriftstelle lesen. Da heißt es im Hebräer Kapitel 3, ab Vers 18, noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Und dann sagt er noch, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Ja, wir wollen noch beten. Vater, dass du jetzt die Worte, die du auf dem Herzen hast, unserem Gunti aufs Herz legst und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir diese Worte als Geist und Leben empfangen. Amen. Amen.
Wo geht's vorwärts?
Nach rechts geht's vorwärts und nach links zurück.
Gut. Es geht immer vorwärts, also immer nach rechts. Okay. Zurück wollen wir nicht. Da kann ich ein bisschen anschauen, was passiert, oder? Reinhold, draußen, oder? Auf der.
Auf dem Bildschirm.
Gut,
da
siehst du alles. Ah, da sehe ich alles. Gut, also unser Thema ist heute Lob und Anbetung. Ich habe es jetzt nicht direkt Lobpreis genannt, weil wenn wir da hinkommen, also ich habe ein Riesenpaket und ich hetze aber nicht durch, sondern ich lasse wirklich im Geist Gottes Raum, das zu betonen, was er möchte und das auch hinten zu lassen, was jetzt nicht so wichtig ist. Also ich werde es nicht durchpeitschen und alle gehen mit solchen Köpfen davon. Vielleicht mache ich das nächste Mal dann weiter. Wir werden sehen. Lob und Anbetung. Wenn wir die Schrift anschauen und uns das mal etwas genauer betrachten, werden wir sehen, dass Lob und Anbetung zwar zusammengehören, aber doch unterschiedliche Dinge sind. Und deswegen nenne ich das Thema auch nicht Lobpreis im Allgemeinen, sondern Lob und Anbetung. Unser erster Punkt soll sein, was ist Lobpreis? Der zweite Punkt ist, das Entscheidende ist unser Gottesbild, okay, gut. Hast du das geändert von der Reihenfolge? Ich bin übergerascht, wie du sagen darfst, gut. Dann Lob und Anbetung, ob das dasselbe ist. Da kann man durchgehen, wenn wir es schaffen. Das Lob Gottes in der Gemeinde. Warum das Ganze mit Musik und Gesang? Warum reicht es nicht, wenn wir uns hinstellen und sagen, Gott, ich lobe dich, super, danke dir und geh auf die Knie, kann man auch machen, aber was hat Musik da drin zu suchen? Und welche Auswirkungen muss all das auf unser Verhalten im Gottesdienst haben? Gut, was ist Lobpreis oder was ist das Lob Gottes? Lobpreis meint einfach das Lob und den Dank zu Gott, welches ihn aufgrund unseres Glaubens, den wir von Gott bekommen haben, für seine Person und vor allem für seine Taten lobt, dankt und rühmt. Das ist wohlgesehen noch keine Anbetung, wie wir nachher sehen werden, sondern es ist tatsächlich erstmal ein Danken und ein Dankbarsein Gott gegenüber. Und aus dieser Dankbarkeit Gott gegenüber entspringt auch ein Lob. Das heißt, dass wir ihm sagen, du bist super. Also mal ganz platt gesagt. Ja. Was natürlich aus unserem Herzen kommen soll. Es darf niemals irgendwie, ohne den inneren Antrieb des Dankenwollens, des Lobenwollens passieren, sondern das muss immer aus unserem Herzen kommen und es muss immer rein sein. Rein in dem Sinne, in dem es nie verzweckt ist. Das heißt, ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, wenn wir Gott loben, wenn wir ihm danken, sollen wir ihm nie danken, weil wir etwas dann dafür haben wollen, sagen, Gott, ich danke dir, du bist so super, aber ich bräuchte bitte das und das. Das können wir natürlich sagen, aber wir sollen jetzt nie mit dem Dank, mit dem Lob Gottes verknüpfen, sondern dieses Lob Gottes muss rein bleiben, es muss aus reinem Herzen kommen, darf nie verzweckt sein oder verzweckt werden. Alles, was wir hier in der Gemeinde machen, wollen wir und gründen wir definitiv auf die Schrift. Das heißt, wir haben hier kein, wie sagt der Adnan immer so schön unter Reinhold, kein Storytelling. Das heißt, wir erzählen Geschichten aus unserem Leben oder Geschichten von anderen Menschen und bauen darauf irgendwelche Lehren auf, sondern es muss fundiert sein, erste Schrift. Jetzt kann man natürlich sagen, aus der Schrift kann jeder alles rauslesen, was er will. Das ist in einer gewissen Weise richtig, wenn man außer Acht lässt, die ganze Schrift im Ganzen zu sehen. Ja, natürlich, irre Lehren und verschiedenste falsche Dinge entstehen tatsächlich daraus, dass ich einzelne Stellen nehme, sie aber nie in der Gesamtheit betrachte, sondern isoliert lasse. Dann kann ich natürlich alles daraus machen und alles daraus sehen. Warum sage ich das? Weil wenn wir jetzt, sage ich mal, haarklein da durchgehen und uns anschauen, ist es denn begründet, Gott zu loben? Da sagen wir Christen, natürlich, das machen wir immer schon so. Ja, nur weil jeder immer schon alles so macht, wie er es macht, heißt das noch lange nicht, dass es richtig ist. Ja? Also das will ich nur etwas vorausschicken, warum wir uns da haarklein durchgehen und warum wir die Schrift so genau anschauen. Sehr viel von den Dingen, die ich rausgesucht habe, kommen jetzt aus dem Alten Testament. Heißt, sehr, sehr viel aus den Psalmen. Warum ist das Buch der Psalmen jetzt für Lob, für Dank und auch für Anbetung für uns so reichhaltig? Warum greifen viele, nicht nur ich, sondern viele, die dieses Thema aufgreifen, immer wieder in die Psalmen zurück, ganz klar. Weil die Psalmen ein göttlich inspiriertes Gesangbuch sind, mit einer herrlichen, wenn man es im Hebräischen lesen könnte, wir lesen könnten, herrlichen Lyrik, da reimen sich Dinge, das ist eine Prosa vom Feinsten, also dieses Buch ist göttlich inspiriert und sogar Jesus greift auf die Psalmen zurück, wie er seinen Jüngern erklärt und die ganze Schrift praktisch darlegt und erklärt, geht er in die Psalmen, also was die Schriften und die Psalmen über ihn voraussagen. Ja, also die Psalmen sind durchaus sehr verknüpft mit dem Neuen Testament und mit dem Neuen Bund in der Vorausschau. Im Psalm 106, 12 steht, da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob. Aha, also wir können aus der Bibel schon mal ganz klar sehen, dass das Volk Israel damals Gott geglaubt haben und sein Lob gesungen haben. Ein Psalm, da gehe ich zurück, Psalm 34, 1, der ist jetzt nicht auf der Folie, sagt von David, als er in einer schlimmen Situation war und er hat sich dann vor dem König Abimelech also als irr dargestellt, um nicht schlimmere Konsequenzen oder Gefangennahme oder sogar seinen Tod in Kauf zu nehmen. Und Gott ihm da geholfen hat, schreibt er im Psalm 34, 1 bis 3, ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt den Herrn, mit mir den Herrn, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Also was hier David macht und was uns die Schrift ganz klar sagt, das wie und warum David hier Gott lobt, ist, weil er weiß und erlebt hat, wie Gott ihm geholfen hat. Er hat ihn geantwortet und hat ihn aus allen Ängsten geholfen und herausgeholt. Deswegen, Gott zu loben hat immer Auswirkungen, aber, wie gesagt, nicht verzwecken. Das heißt, das Lob Gottes, das reine Lob Gottes, wenn ich sage, Gott, ich bin dir so dankbar für das, was du getan hast, für das, was du im Sinn hast mit uns, für das, dass du uns nicht alleine lässt auf dieser Kugel und uns unserem Schicksal überlässt. Welche Gründe wir auch immer haben, Gott zu danken und ihm dafür zu loben, wenn ich das im Reinen tue, das wird Auswirkungen haben. Ja? Also ich soll, und das ist wieder der Punkt, niemals versuchen, ich versuche eine Auswirkung zu erzeugen, indem ich Gott lobe. Nochmal ein kurzer Backstep, also nie das Lob Gottes zu verzwecken. Hat auch David nie getan. Wir können die Psalmen durchforsten von oben bis unten. Von tiefster Niedergeschlagenheit, von tiefster Angst bis zu höchsten Dank ist alle Bandbreite drin, aber niemals könnten wir erkennen, dass David Gott lobt, um etwas von ihm zu bekommen. Psalm 8 wird auch von Jesus zitiert. Und auch hier sehen wir, dass das Lob Gottes biblisch fundiert ist. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn man das etwas genauer aufdröselt, sage ich mal, diese Schriftstelle aus der Elberfelder, ja, dann können wir sehen, und ich lese euch das mal vor, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Bollwerk, also eine Macht, in Klammern Kraft, Macht, Schutz und Festung, ein Lob errichtet, grundgelegt um deiner Gegner willen, um den Feind und dem Rachgierigen, den Rächern, den Bedrängern, den Rachsüchtigen ein Ende zu bereiten, um sie zum Schweigen zu bringen. Also es ist nicht unser Ziel, jetzt hier irgendjemanden was Schlechtes zu wünschen und dafür Gott zu loben, zu sagen, weil das sehen wir in den Psalmen immer wieder mal, dass dann David sagt, in seiner Musik und in seinem Lob, in seiner Anbetung, aber mein Feind, haut auch dem bitte eine auf die Mütze. Das war im alten Bund von mir aus, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Dinge möchten wohl damals gegolten haben, da sind wir raus im neuen Bund, das ist keine Frage. Nur der Punkt ist, dass wenn sich Gott ein Lob zubereitet, er sich für seine Person und sich loben lässt von, sage ich mal, Säuglingen und Unmündigen, von kleinen Kindern. Was ist damit gemeint? Ein Kleinkind wird ihn jetzt nicht mit dem Verstand loben können, weil das Kind ist noch nicht passiert. Aber von den für die Welt gesehen Unmündigen, von der Welt gesehen, von denen, wie heißt es in der Schrift, wer glaubt denn unseren Predigen? Die Weisheit Gottes ist Torheit vor der Welt. Und das Kreuz ist für die Welt ein Käse, ein Quatsch. Und für die Juden ist es ein Ärgernis. Ja? Und das ist hiermit gemeint. Das heißt, dass die nichts gelten vor der Welt und vor den Großen hier, die loben Gott. Und das ist eine Macht und eine Kraft, die Dinge auch bewegt. Ja? Gut. Und Jesus selber greift auf diesen Psalm zurück und sagt, dass es dieses Lob, was dort bereitet ist oder was dort dargebracht wird für Gott, sich Gott selber zubereitet. Und tja. Da gehe ich einmal zurück. Warum loben wir Gott eigentlich? Also, dass wir Gott loben sollen, können wir aus der Schrift heraus sehen, ist eindeutig. David hat Gott gelobt, er hat ihm dafür gedankt. Jesus sagt, dass dieses Lob von den sozusagen Unmündigen, von den sozusagen die nichts gelten etc., etwas sehr Großes ist und was Wichtiges und was Kraftvolles ist, dass das Lob Gott erfreut und auch uns. Und das ist jetzt der nächste Punkt, zu sagen, okay, warum loben wir denn Gott eigentlich? Ja, es hat sich so etabliert bei uns in den Gemeinden, in der Kirchengeschichte allgemein, man kommt in die Kirche, dann gibt es in den verschiedensten Denominationen, ein schwieriges Wort, Denomination, verschiedene Ausgestaltungen des Ganzen. Ja. Ich meine, das Lob Gottes hat zum Beispiel zur Zeit von Bach eine absolute Blüte erlebt. Wenn man überlegt, dass Bach also für die entsprechenden Sonntage ganze Choräle mit Orchesterwerk komponiert hat. Ja, das hat sich der innerhalb von 2-3 Wochen aus den Fingern geschrieben und hatte auch den Auftrag dafür. Ja. Und damit wurde Gott gelobt mit diesen Chorälen, mit diesem Gesang, was herrlich ist. Es ist also eine musikalisch gesehen phänomenal, was da passiert. Die haben es so gemacht, andere singen sehr, sehr, sehr brav mit einem mit einer kleinen Orgel, die am besten mit Füßen getreten wird, ihre Kirchenlieder und dann wird das Gotteslob aufgeschlagen und dann wird Lob gesungen. Andere Gemeinden machen es auch so wie wir, machen es ein bisschen moderner. Wir haben die Pauken und die Trompeten nicht, aber die Pauken dabei und auch die Zimbeln die Harfen, also die Saiteninstrumente. Klavier gab es damals noch nicht. Es wäre zu fragen, darf ich Klavier spielen im Lobpreis? Ich hoffe doch, weil es doch auch ein Saiteninstrument ist. Nein, ist klar. Also, der Punkt ist der, wie auch immer wir unser Lob gestalten in der Gemeinde, ja, was auch immer wir machen, muss ein Ausdruck oder soll ein Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber sein. Das heißt, er muss immer unser Lob, unserer Dankbarkeit entspringen Gott gegenüber. Gott zu loben, erfreut ihn und lässt, sagen wir mal so, Situationen in unserem Leben leichter erscheinen oder ja, ich sag mal, fast schon vollkommen erscheinen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben ein Problem. Du hast es heute schon mal gesagt im Gebet, im Lobpreis, wenn wir unter Druck sind, wenn wir Probleme haben etc. Wenn ich mich bewege von diesem Problem zu Gott hin, zu seiner Größe, zu seiner Liebe, zu seiner Allmacht, zu seiner Gerechtigkeit und ihn anfange dafür zu danken und zu loben, wird dieses Problem vollkommen nebensächlich. Das heißt, die Situation, in der wir uns befinden, vervollkommnen wir plötzlich in einem Moment, in dem wir unseren Fokus auf Gott setzen und durch dieses Lob, ich kann mich da erinnern an dein Erlebnis, wo du gesagt hast, wo du nicht mehr beten konntest, aber was hast du gemacht? Du hast Gott gelobt und gepriesen. Genau das, was auch David immer tat und immer gemacht hat, wenn er nicht mehr ein- und aus wusste, was hat er gemacht? Er hat Gott gepriesen. Aber er hat Gott nicht gepriesen, um damit etwas zu erreichen, nein, sondern er ist weggegangen von seinem Problem, von seiner tiefen Angst und Depression und hat seinen Fokus im Lob auf Gott gerichtet. Und wir können unseren Fokus nicht besser auf Gott richten, wenn wir ihn loben und ehren. Es geht gar nicht anders. Weil wenn ich jemanden lobe und ehre und das nicht oberflächlich mache, sondern es wirklich aus dem Herzen kommt, bin ich voll dabei. Alles, was aus dem Herzen kommt, bin ich voll dabei. Und das ist ein Grund, warum wir Gott loben und Gott loben sollen. Im Psalm 66 wird es wunderbar beschrieben auch von David. Und dieser ganze Psalm 66 geht eigentlich darum, wie David Gott glaubt und wie er ihm dankt für alles, was er schon mit ihm erlebt hat und was er getan hat. Und ich lese euch den mal vor, diesen Psalm 66. Der ist jetzt nicht auf der Folie. Und es geht los, dem Vorsänger ein Lied, ein Psalm. Jauchzt Gott alle Welt, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Sprecht zu ihm, wie furchtgebietend sind deine Werke, wegen der Größe deiner Macht. Schmeicheln dir deine Feinde. Alle Welt wird dich anbeten und dir Lob singen. Wenn wir diese Aussagen, kleine Zwischenbemerkung, anschauen, alle Welt besingt ihn jetzt nicht. Das greift weit vor ins tausendjährige Reich. Dadurch ist es auch ein göttlich inspiriertes Buch, ja, dass David damals schon vorausgreift, tausende von Jahren voraus. Was David aber momentan hier sagt und auf was es mir jetzt ankommt, ist zu sehen, was der Kern ist, die Kernaussage. Ja? Alle Welt, sie wird deinen Namen Lob singen, kommt her und schaut die Großtaten Gottes, dessen Tun an den Menschenkindern so furchtgebietend ist. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Aha, wo geht David hin? Was sagt er? Er geht zurück zum Auszug Israels, wo Mose mit diesem Millionenvolk ausgezogen ist und Gott sie durch ein Wunder, durch dieses Schilfmeer durchgeführt hat, trockenen Fußes. Durch den Strom gingen sie zu Fuß, dort freuten wir uns in ihm. Aha. Er herrscht ewiglich in seiner Macht. Seine Augen haben Acht auf die Heiden. Die Widerspenstigen sollen sich ja nicht gegen ihn erheben. Preist unseren Gott, ihr Völker, lasst laut sein Lob erschallen, der unsere Seelen am Leben erhielt und unsere Füße nicht wanken ließ. Und das Interessante ist, dass in diesem Lobpsalm kommen jetzt Dinge, wo David sagt, denn du hast uns geprüft, oh Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt. Du hast uns unserem Leben ja, eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und in Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt. David schildert hier die ganze Bandbreite des Lebens, alles, was er erlebt hat, Bedrängnis, Freude, all das. Aber unterm Strich kommt immer wieder, Gott hat ihm geholfen, hat ihn herausgeführt. Dann beschreibt er es, wie er ihm Opfer darbringen will, das brauchen wir nicht mehr. Unser Opfer ist ein für alle Mal dargebracht. Und geht dann weiter im Vers 16. Kommt her, hört zu, ihr alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Mund und sein Ruhm war auf meiner Zunge. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Also wir können Gott hier nicht vereimern. Ja, das ist auch das, was du am Anfang gelesen hast, dass die Gehorsamen von Gott gehört werden und auf der Spur bleiben. Und die, die sich beharrlich weigern, die Weisungen und die aus der Liebe Gottes heraus passieren, keine Frage, abzulehnen, nicht weitergekommen werden. Doch wahrlich, Gott hat erhört, er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen, noch seine Gnade von mir abgewandt hat. Also wir sehen, warum lobt und für was lobt David Gott hier im höchsten Maße? Für das, was er selbst erlebt hat, für das, was schon geschrieben stand in den Büchern Mose, für das, was er wusste, was Gott an dem Volk Israel schon getan hat. Das heißt, das Lob Gottes entspringt immer dem tatsächlichen Leben, sage ich mal, dem, was erlebt wurde und dem, was geglaubt wird. Wir im Neuen Bund, und da bin ich dem Adnan sehr dankbar, der hat mir das wunderbar ergänzt, haben auch Gründe, Gott zu loben. Weil, wie gesagt, wir zitieren sehr viel aus dem Psalm, sehr viel aus dem Alten Bund, in dem wir ja nicht mehr leben. Mit dem haben wir so gesehen nichts mehr zu tun. Jesus ist nicht gekommen, um irgendwas zu verwerfen oder so, sondern er hat gesagt, er erfüllt praktisch das, was vorhergesagt ist, was vorausgesagt ist, was im Alten Bund auf ihn die ganze Zeit hinweist. Ja? Und die Gründe, warum wir heute zum Beispiel Gott loben, sind zum Beispiel aus dem Epheser, zum Lob seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Was heißt das? Gott hat uns begnadigt durch das Opfer Jesu. Ja, Jesus ist für uns gekommen und hat für uns ein für alle Mal den Preis bezahlt. Grund zu loben den ganzen Tag lang. Epheser 1,12. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das heißt, Christus war der Messias für uns, der Herr Jesus. Christus war verheißen im Alten Bund von jeher. Im ersten Mose, ganz am Anfang, ist schon die Verheißung da, wo Gott sagt, dass zur Schlange sagt, dass der Same der Frau dem Teufel den Kopf zertreten wird, aber er wird ihn die Ferse durchbohren. Genauso ist es tausende Jahre später dann auch passiert. Was uns jetzt in eine ganz komplett neue Stellung bringt vor Gott. Allein für diese Stellung müssen wir ihm danken und ihn loben. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Epheser 1,14, da geht es um den Heiligen Geist, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Was machen wir? Wir loben die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir verstehen und begreifen und uns wirklich darauf einlassen, dass uns der Heilige Geist es begreiflich machen darf, was wir gewonnen haben oder was, in welcher Position wir sind, wie herrlich unsere Position ist, erlöst zu sein, ohne dass wir 612 Gesetze betrachten müssen. Ja? Es geht sogar so weit, hast du erst schön herausgearbeitet, Reinhold, dass wenn wir weiter versuchen, in einer Gesetzlichkeit oder im Gesetz zu bleiben, verflucht sind. Die Gnade Gottes wird uns nicht helfen, aber ist jetzt nicht das Thema. Zum Lob, zur Erlösung sein, zum Lob seiner Herrlichkeit. In Philipper 1,11 erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zur Lob Gottes. Aha. Ja, muss ich es erklären? Glauben, das ist eindeutig. Damit die Bewährung unseres Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Was schreibt er denn hier? Er schreibt hier, dass die Bewährung unseres Glaubens ist viel kostbarer als Gold. Also alle, die heute Angst haben um ihr Geld, was machen die? Die kaufen Gold. Ja. Die Schrift sagt aber, dass die Bewährung unseres Glaubens, das heißt, wenn wir fest werden im Vertrauen auf Gott, das ist viel kostbarer als Gold. Ich finde es erstaunlich. Also lasst euch das auf der Zunge zergehen. Nächster Punkt, Gott dafür zu loben, dass er uns so etwas Kostbares gibt. Dass das vorher erprobt wird. Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also, Hebräer 13, 15 sagt uns, durch ihn, also durch den Herrn Jesus, lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen benennen. Also genügend Gründe, Gott zu loben, weil der Punkt ist immer noch, unter dem Punkt, was ist Lobpreis, warum loben wir Gott? Ganz einfach. Für das, was er an uns getan hat und wie positiv und freundlich er uns gesinnt ist und wie er uns in seiner Liebe voranbringen will. Das heißt natürlich auch, dass wir nicht tun können, was wir wollen, dass wir tun und lassen können, was wir gerade möchten, sondern dass wir uns auf seine Spur einlassen und haben wir natürlich mit unserem alten Menschen zu tun und den dürfen wir Stück für Stück ablegen, ist auch nicht momentan das Thema. Nur auch dafür Gott zu loben und dafür ihm die Ehre zu geben, dass er uns bei all diesen Dingen hilft. So, wir halten also fest, wir loben Gott für seine Taten, für seine Größe und für seine Allmacht letzten Endes. Das sehen wir als roten Faden bei den Psalmen, egal wann, schon wenn wir das lesen, wie Mose, nachdem sie durch das Schilfmeer durch sind und gesehen haben, dass die Ägypter es nicht geschafft haben, was sie für ein Lobgesang angestimmt haben, wenn wir das mal lesen. Also wir sehen es durch einen roten Faden durch die ganze Schrift durch. Die Menschen, die Gläubigen, loben Gott für das, was er tut und was er getan hat. Und im 2. Mose 15,11 steht, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich herrlich, Herrlichkeit furchtgebietend, in Ruhmestaten wundervoll bringend? Also wir sehen immer wieder, die Menschen sind begeistert darüber, was Gott tut und getan hat. Und das dürfen und sollen wir auch, gerade wir. Also Gott handelt an und mit uns Menschen und ja auch für uns. Und dieses Handeln Gottes, was uns zu Lob bringt und was uns zum Lob dienen soll, können wir eigentlich unterscheiden in zwei Bereiche. Einmal das Handeln, das wir selbst erlebt haben. Da haben wir einen direkten Bezug dazu. Jeder, der Gottes Handeln in seinem Leben erlebt hat, in welcher Weise immer, und egal wie lange ich mit Gott ernsthaft gehe, ja, kann jeder berichten und sagen, okay, da habe ich das erlebt mit dem Herrn, da habe ich das erlebt und da habe ich das erlebt. Dieser direkte Bezug zu dem Handeln und zu den Taten Gottes hilft uns natürlich im hohen Maße, uns jetzt im Lob Gottes, ich sage mal, zu motivieren oder eine Beziehung herzustellen, nicht zu sagen, ja, ich singe jetzt ein Lied, sondern zu sagen, nein, Moment, Gott hat damals das gemacht und das gemacht und dafür danke ich ihm jetzt. Ich habe einen direkten Bezug, Gott jetzt zu loben, das hilft meiner Seele. Jetzt, auf geht's. Und das ist eine ganz andere Qualität, als ob ich dastehe, müde bin, vielleicht noch ans Mittagessen denke oder an den Kundenärger von gestern Nachmittag, da bin ich nicht dabei. Es gibt auch noch ein Handeln Gottes, was wir selbst nicht erlebt haben, aber was uns die Schrift von vorne bis hinten sagt. Gottes Wort ist letzten Endes nichts anderes als das Handeln Gottes mit uns Menschen, mit unserem Problem, was wir haben, in dem wir uns damals von Gott abgewendet haben. Und dieses Handeln Gottes, das müssen wir im Glauben erfassen. Aber auch dazu befähigt uns Gott. Das heißt, wer jetzt nicht aktuell zurückgreifen kann auf irgendwelche Erlebnisse mit dem Herrn oder mit Gott und sagen kann, das ist meine Motivation, ihn jetzt zu loben, der darf im Glauben fest sein und sagen, hey, Danke dafür, das und das und das und das. Natürlich, dafür, dass wir Gott loben, dass er uns durch den Herrn Jesus erlöst hat, dass er uns befreit hat von der Knechtschaft der Sünde. Das ist für uns immer noch, sage ich mal, in einer gewissen Weise so ein bisschen kryptisch. Aber wenn wir das mal vielleicht auch später oder wenn wir uns das mal aus der Warte Gottes anschauen, wenn wir uns versuchen, etwas aus der Position Gottes, aus seiner Heiligkeit, aus seiner Reinheit anzusehen, was bei uns los ist, und das bisschen verstehen und ein bisschen begreifen, dann kann man sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Weg rausgeschaffen hast, der uns vor dir, dem heiligen Gott, rechtfertigt. Das ist natürlich was wir im Glauben festhalten und nehmen müssen, uns im Lob Gottes dann draufstellen müssen. Und auch das ist eine Motivation, eine extreme Motivation, um Gott zu loben. Wir brauchen das, wenn wir hier in der Gemeinde sind und kommen, dass wir diese Basis haben. David macht es in einer gewissen Weise ähnlich in dem Psalm. Er sagt, er gibt seine Seele diesen Befehl, lobe den Herrn, meine Seele. Weil nicht immer hat man die Laune, die Lust, den Drive oder was auch immer, jetzt Lobpreis zu singen oder Gott die Ehre zu geben. Es wird auch von einem Lobopfer, ja, Hebräer 13, 15, lasst uns Gott nun beständig ein Opfer des Lobes da bringen. Manchmal ist es ein Opfer, manchmal muss ich mir einfach in den Allerwertesten selbst treten und sagen, auf geht's, los geht's und konzentriere mich auf den Herrn, geh weg von meinen ganzen Dingen und hab Gott im Fokus, hab seine Taten, seine Verheißungen, seine ganze Person im Fokus und fange an, dann wirklich zu danken und zu loben. Das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich zu dem Punkt, dass natürlich unser Gottesbild auch ganz, ganz entscheidend ist dafür, wie wir Gott loben. Also wir haben seine Taten, die Dinge, die er mit uns oder die wir mit ihm erleben durften, aus Grund seiner Gnade, seiner Liebe. Wir haben die Dinge, die Gott früher getan hat, die wir im Glauben annehmen und ihm dafür danken und preisen. Und wir haben natürlich auch noch einen Punkt, und der ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, nämlich der Punkt, welches Gottesbild haben wir? Ja, welches Gottesbild wurde uns vermittelt aus der Erziehung heraus? Was haben wir von unseren Eltern übernommen? Was hat man aus der Gesellschaft übernommen an Gottesbild? Denn wenn ich an einen strengen Gott glaube oder dieses Bild habe, eines strengen Gottes, ein Richter, der darauf wartet, dass du einen Fehler machst, tatsch, auf die Finger, und wenn du nicht total auf der Spur bist, dann hast du es eh verkackt. Dann war es das, und dann wartet auf dich die Hölle und du darfst in Ewigkeit braten und schmoren. Das ist kein positives Gottesbild. Genauso ist es auch kein richtiges Gottesbild, wenn ich sage, wir haben einen allversöhnlichen, klebrigen Liebesgott, der sagt, passt schon, Jesus war da und alles ist gut, macht's, was ihr wollt, ist egal, passt. Auch falsch. Sondern unser Gottesbild muss richtig und ausgewogen sein. Und woher können wir unser Gottesbild erarbeiten oder sehen? Woraus? Natürlich, klar, aus der Schrift, aus der Bibel. Also unser Gottesbild können wir nur aus der Schrift, aus der Bibel rausholen und können sagen, okay, welche Eigenschaft hat denn Gott? Wie ist seine Person? Was können wir aus der Schrift herauslesen? Wie ist denn die Persönlichkeit oder die Person dessen, den wir loben und dann auch anbeten später? Und ich habe mal so ein paar wichtige Punkte rausgeholt aus der Schrift, die uns ein Bild von Gott vermitteln. Schauen wir mal. Genau. Psalm 119,67, kurzer Backstep, da sagt David, dass seine Seele die Zeugnisse, also die Erlebnisse mit dem Herrn sehr bewahrt. Ja, ich will nicht durcheinander bringen, ich habe sie bloß vorher nicht eingeblendet, die Schriftstelle. Also da geht es nochmal darum, um das, was Gott getan hat, um das, was er erlebt hat mit ihm, die Zeugnisse des Herrn, Und er liebt sie sehr. Also David greift darauf zurück. Gut, wir sind bei dem Punkt zu sagen, okay, wie ist die Person Gottes denn, sage ich mal, beschaffen? Und was kommt denn da? Genau. Gut. Da sind wir. Da ist unser Gottesbild. So, also, was fällt uns zuallererst ein, wenn wir ans Gottesbild denken? Was fällt dir jetzt zuerst ein? Danke. Das ist natürlich ein Vorteil, weil du hast das gelesen. Ja, ist tatsächlich so. Die Liebe. Gott ist die Liebe. Und wie machen wir es ganz klar? Also, langsam brauche ich Hilfe, ich sage es euch. Aber gut, noch geht's. So, Gott ist die Liebe. Im 1. Johannes 4,8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Im Johannes 4,16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also, er ist die Liebe. Gott ist aber auch die Gerechtigkeit. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja? Also Gott ist, wie ich schon gesagt habe, nicht unausgewogen. Gott ist nicht nur klebrig und schüttet alles zu und sagt, ich bin die Liebe, passt schon, macht's, was wollt's. Falsch. Ja? Aber trotzdem ist Gott die Liebe. Er ist, schauen wir mal, was kommt. Er antwortet mit dem ganzen Herzen, mit den ganzen Kraft. Gott ist die Liebe, da habe ich die Schriftstellen. 1. Johannes 4,8, 4,16. Ja, Gott ist heilig, er ist vollkommen abgesondert. Heilig heißt nichts anderes als abgesondert. Ja, wenn wir ein heiliges Volk sind, sind wir ein abgesondertes Volk. Also fern von. Gott ist heilig und ist deswegen auch abgesondert von allem Weltlichen. Punkt. Ja? Er hat also mit unseren weltlichen Dingen effektiv aus seinem Wesen, aus seiner Person raus nichts zu tun. Im 1. Samuel 2,2 steht, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Also niemand ist heilig wie er. Auch im Psalm 77, 14, O Gott, dein Weg ist heilig, wer ist ein großer Gott wie du? Jeremia 16, Vers 17, meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet, sie sind nicht verborgen vor meinem Angesicht, Schuld ist vor meinen Augen. Diese Schriftstelle möchte ich anführen, ich gehe nochmal kurz zurück, um die Heiligkeit Gottes etwas zu erklären. Denn Gott ist nicht nur heilig, das ist für uns vielleicht so ein bisschen, ja, Gott ist heilig, also der ist irgendwie besonders und macht nie was verkehrt. Das ist richtig, das ist okay. Aber wie äußert sich denn die Heiligkeit Gottes im Allgemeinen oder für uns auch? Einmal, dass er abgesondert ist von seinem Wesen, von diesem Wesen dieser Welt, also von diesem abgefallenen Wesen, von diesem Wesen, was sündigt, was Dinge tut, die Gott fern sind. Also davon ist er definitiv abgesondert. Aber die Absonderung Gottes besteht auch in der Dimension, in der er sich bewegt und in der er ist. Denn die Dimension Gottes, das ist ganz interessant, hat mit unserer dreidimensionalen Dimension nichts zu tun. Ja, das heißt, also er ist außerhalb der dreidimensionalen Welt, er kann reinkommen, das ist keine Frage. Aber er in seiner Absonderung ist in einer anderen Dimension. Und da ist es ganz interessant zu sehen, dass auch da die Schrift Hinweise hat. Und in Jeremia 16, 17 steht nämlich, denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind nicht verborgen vor meinem Angesicht und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Aha, auf alle ihre Wege. Also Gott sieht alle die Wege der Menschen. Und im Psalm 33, 13 bis 15, vom Himmel her schaut der Gott herab, der Herr herab, er betrachtet die Menschenkinder, von seinem festen Thron sieht er alle, die auf Erden wohnen, er, die ihr alle Herz gebildet hat, bemerkt auch alle ihre Werke. Wenn jemand alles zu aller Zeit gleichzeitig sehen kann, kann er nicht hier sein und kann auch nichts mit unseren sichtbaren Dingen zu tun haben. Also mit unserer Atmosphäre etc., mit dem, was hier ist, sondern er muss außerhalb einer anderen Dimension sein, die erlaubt, dass er alles gleichzeitig sieht und betrachtet. Und deswegen ist es auch möglich, dass es heißt, Gott war immer schon. Er ist von Anfang bis zum Ende, er ist unendlich. Geht in unserer Dimension nicht, weil wir haben einfach Länge, Höhe, drei Dimensionen. Wir haben eine Zeit und die fängt irgendwo an, hört irgendwo auf. Das ist das Wesen der Zeit. Ja, ich habe nicht mehr viel Zeit, zum Beispiel 10 Minuten noch, aber das macht nichts. Ich nehme mehr Zeit, weil gerne das nächste Mal dann weiter. So, aus dieser Dimension, in der Gott alles zu aller Zeit gleichzeitig sieht, ich meine, die Erde ist rund, das wissen wir. Es gibt zwar Leute, die sagen, die Erde ist eine Scheibe, will ich jetzt nicht darauf eingehen. Solche Leute gibt es auch. Wie dann Tag und Nacht funktioniert, wäre mir nicht klar, aber das ist jetzt was anderes. Wenn was rund ist, dann kann ich nur einen Teil sehen, weil dann gibt es einen Horizont, dann ist es weg. Also Gott sieht die Menschen, ihre Wege und er hat Acht auf alles und es ist nicht verhüllt vor seinen Augen. Also Gott ist auch von dem, wie wir sind, abgesondert in einer anderen Dimension. Vielleicht den Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde, ist, wenn wir uns vorstellen, wir sind jetzt in einer dreidimensionalen Welt und es gibt zweidimensionale Wesen, also sogenannte, sagen wir mal, Flächenleute. Die kennen nur vor, rechts, links, hinter. Für die gibt es kein oben und kein unten. Gibt's nicht. So, ein Flächenmann einzusperren wäre ganz einfach, machst einen Kreis rum, kann er nicht mehr raus. So was. Es gibt kein oben und kein unten. Wir aber aus unserer dreidimensionalen Welt heraus können die Flächenleute beobachten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sehen die nämlich von oben. Und ich kann mich ein 10.000stel Millimeter über dieses Flächenwesen begeben und es kann mich immer noch nicht erkennen, weil es gibt für dieses Flächenwesen kein oben. Das heißt, wir sind extrem nah, aber wir können es nicht sehen. Sie können uns nicht wahrnehmen. Und ähnlich, denke ich, ist es mit der Dimension Gottes, weil Gottes sagt, er ist allgegenwärtig, er ist allpräsent. Und die Schrift sagt auch, er ist uns sehr nahe. Ja, aber wir können ihn nicht sehen. Aus der Beschaffenheit seiner Dimension, aus seiner Heiligkeit heraus, aus seiner Abgesondertheit, aber doch sehr nah. Jesus sagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Ja, wie soll er denn das machen? Wir sehen ihn ja nicht. Er ist trotzdem ganz nah, aber weil er in einer anderen Dimension ist. Gott ist heilig, abgesondert, nicht nur in seinem Wesen, weil er eben nicht sündhaft ist wie wir, sondern er ist vollkommen. Und ist es auch in dieser geistlichen Welt, in dieser Dimension, die es ist, abgesondert von uns, aber doch ganz, ganz, ganz nah und sieht alles gleichzeitig. Ich finde es einen sehr, sehr interessanten Gedanken. Das schaffen wir heute nicht mehr, aber der Gedanke greift nämlich dann in die Anbetung hinein. Weil wenn ich weiß, dass dieser heilige, mächtige Gott, wenn wir die Offenbarung lesen, um ein bisschen eine Idee zu kriegen, wie Gott wirklich ist, wo beschrieben wird, dass die Erde und der Himmel vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, flohen. Gott selber muss ein Wesen sein, von dem machen wir uns überhaupt keine Vorstellung, wie das wirklich ist. Passt in unsere Blackbox nicht rein, wir können es vielleicht ein bisschen erfassen. Aber das ist zum Beispiel ein Fundament und eine Basis, die wir haben zur Anbetung, dass wir wissen, okay, vor diesem heiligen Wesen, das wir Gott nennen dürfen und das sich uns als Gott offenbart, können wir nur alle unsere sämtlichen zwei Knie beugen. Ja? Und auch das brauchen wir für die Anbetung, genauso wie wir fürs Lob Gottes die Taten und die das Handeln Gottes mit uns brauchen, um Energie und Feuer haben, ihn zu ehren. Also Gott ist heilig und ist abgesondert von uns, aber handelt trotzdem mit uns und liebt uns. Ja, so mächtig wie du. Ja, Gott ist mächtig, ist ja wohl klar, ja, logisch. Aber trotzdem wollen wir es aus der Schrift anschauen. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. Im Epheser steht im Psalm 77 und im Epheser 1,19 sehen wir, dass die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit seiner Macht, seiner Stärke. Gott ist mächtig. Gott ist auch allmächtig. Also er ist nicht nur mächtig, sondern er ist allmächtig. Das heißt, er kann alles. All ist alles und alles ist eigentlich alles. Also alles schließt eigentlich alles andere, was nicht alles ist, aus. Ihr versteht, was ich meine. Klar. So. Gott ist allmächtig, auch das können wir aus der Schrift ganz klar sagen. Jesus sagt, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, ich meine, wer sowas schafft, sein Universum schafft, indem wir aus unseren aus unserer Warte heraus Galaxien haben, die Milliarden Lichtjahre weg sind. Das sind Entfernungen, die sind unmöglich. Das sind für Gott aus seiner Dimension überhaupt kein Problem. Ist er gleich mal dort, ist alles vor ihm. Wie auch immer, dieser Gott ist definitiv allmächtig. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott ist gütig. Psalm 106, Vers 7 sagt uns im Vers 7, unsere Vorfahren haben nichts gelernt aus Gottes Wundertaten damals in Ägypten. Sie vergaßen viele Zeichen seiner Güte. Schon am Ufer des Schiffmeers widersetzten sich sie sich ihm. Also Gott ist gütig. Jesus sagt auch, dass Gott gütig ist gegen die Undankbaren und die Unbarmherzigen, auch gegen die, die ihn noch nicht kennen. Auch gegen die ist er gütig. Er lässt es regnen über die Schäfchen und über, wie sagst du immer so schön, über die Schweinchen, ja, sozusagen. Und im 2. Chroniker können wir auch lesen, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja, mit Musikinstrumenten und dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Ja. So. Okay. Gott ist gnädig. Im Klagelieder wird es gesagt, dass er, auch wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch der Fülle seiner Gnade. In Micha 7, 18 steht, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, dem Überrest seines Erbteils Übertretung erlässt, in seinem Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. Also Gott möchte gnädig sein uns gegenüber und hat es auch durchaus bewiesen, indem Jesus gekommen ist und er uns seine Gnade in Jesus anbietet. Er ist herrlich und majestätisch. Kommt gleich, er ist herrlich und majestätisch. 2. Chroniker, o Herr, dein, o Herr, ist die Majestät, Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, etc. Also, er ist herrlich und majestätisch. Gott ist souverän, ja. Jesaja 14, 24 sagt der Herr, der allmächtige Gott hat geschworen, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich, was ich beschlossen habe, das geschieht. Gott ist souverän, was er machen will, macht er, kein Thema. Gott ist barmherzig und treu. Und der Herr ging vor seinem Angesicht zurüber, das steht im 2. Mose. Herr, der starke Gott, barmherzig und gnädig, langsam zu zürnen, Gnade und Treue, das ist also alles drin, Barmherzigkeit, Gnade und Treue ist drin. Gott hat alle Weisheit, das ist, seid nur barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott hat alle Weisheit, im Hiob 12, 13, doch auch Gott allein besitzt Weisheit und Kraft, nie wird er ratlos, er weiß, was er tut. Wenn wir uns das göttlich inspirierte Buch der Sprüche anschauen, da ist Weisheit von vorne bis hinten dran. Und interessant ist ja auch, dass Salomo damals nicht gesagt hat, gib mir bitte langes Leben und viel Geld und sondern gesagt, gib mir Weisheit und Unterscheidung, dieses Volk gerecht zu behandeln. Und das hat Gott so gut gefallen, dass er gesagt hat, kriegst du das Restliche auch noch oben drauf. Ja? Gott besitzt alle Weisheit und er ist gerecht, das heißt im Psalm 50, Vers 6, und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Und im Psalm 71, 19, und deine Gerechtigkeit, oh Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan, Gott, wie es dir gleich. Wir sind sehr, sehr, sehr genau und sehr tief reingegangen, um diese 12 Eigenschaften, die wir jetzt mal von Gott, man findet noch andere, aber diese 12 Eigenschaften, mal anzuschauen und zu sagen, okay, wir haben es mit einem Gott zu tun, der heilig ist, der mächtig ist, der allmächtig ist, der gütig ist, der gnädig ist, der herrlich und majestätisch ist, der souverän ist, barmherzig und treu, der alle Weisheit hat und der auch gerecht ist. Und allein dieses Gottesbild aus diesen Eigenschaften Gottes sollte uns eine Basis geben, zu sagen, okay, wir wissen, wen wir loben und wen wir dann auch anbieten sollen. So, man glaubt gar nicht, wie schnell eine Stunde vorbei ist. Das macht aber nichts, weil es gibt genug Stoff. Ich kann einen kleinen Ausblick geben. Wenn ich das nächste Mal im Teamgottesdienst dran sein darf, mache ich weiter. Ein Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis, ja, den gibt es. Denn die Anbetung selber neigt sich jetzt in Demut und wirklich in Anerkenntnis der Person Gottes, der heiligen, allmächtigen Person Gottes vor ihm. Und da ist jetzt auch kein überschwängliches Freuen und Tanzen drin. Natürlich kann ich mich in der Anbetung freuen, aber die Anbetung ist ein heiliger, besonderer Akt, was wir dann auch in der Offenbarung sehen werden. Und Lobpreis eben dieses freudige Anerkennen und Loben und Ehren der Taten Gottes. Also wir haben einen Unterschied zwischen dem Lobpreis und der Anbetung. Wir werden sehen, was Anbetung genau ist. Wir werden auch sehen, ob diese Aussage, die im Alten Testament da ist, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt, ob das für uns noch zutrifft. Ja. Und auch das ist ein interessanter Punkt. Dann haben wir noch einen Punkt, der heißt das Lob Gottes in der Gemeinde. Das heißt, wie gehen wir in der neutestamentlichen Gemeinde mit dem Lob Gottes um? Und weiter können wir noch dann anschauen, was hat es mit Musik und Gesang auf sich? Und welche Auswirkungen soll all das auf unser Verhalten in der Gemeinde haben? Gottesdienst haben. Eins kann ich jetzt schon mal vorausschicken, dass jedes Gemeindemitglied bemüht sein soll, Gott, dem Vater, mit aller Klarheit und Entschlossenheit ein würdiges und dankbares Lob und eine würdige und von reinem Herzen ehrliche Anbetung darzubringen, weil das bedingt die Heiligkeit und die Größe Gottes und die absolute Besonderheit seiner Person, wenn ich es mal zusammenfassen darf. Also, es gibt genug Stoff. Ich hoffe, ich konnte alle etwas hineinführen in die Idee. Ich fasse es eine Minute noch zusammen und dann bin ich fertig. In die Idee, okay, was ist Lobpreis? Lobpreis ist das Danken und das Erheben Gottes. Warum machen wir das? Weil wir wissen, wie er an uns gehandelt hat und was die Schrift sagt, wie er mit uns handelt und was er auch noch vorhat, auch ein Thema, zu sagen, wir können Gott auch dafür danken, dass er vorhat, im tausendjährigen Reiche zu regieren, dass die Entrückung kommt, was auch immer. Und wir haben uns angeschaut, wen wir denn eigentlich loben, preisen und welches Gottesbild wir haben, wie die Person Gottes in den Bereichen, die ich dann rausgearbeitet habe, mit seiner Heiligkeit, seiner Liebe, seiner Macht, seiner Allmacht, wen wir eigentlich loben. Ja, ich hoffe, es konnte allen etwas bis dahin helfen. Magst du noch was sagen, bevor wir es verabschieden oder so? Dann verabschiede ich mich von allen, die jetzt im Netz zusehen und die es auch später sehen. Gottes Segen und Gottes Leitung auf all euren Wegen. Und für dich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.